ARD.
Ich habe mal in Hangwegs Tierpark gearbeitet.
Wirklich?
Ja, als Ponyführerin, so als Studentenjob. Aber diese Ponys, die haben mich immer gebissen. Die waren richtig frech. Und dann, weil die Elefanten sind so leise, wenn sie gehen. Man hört sie gar nicht. Und dann musste ich immer sagen, Achtung, ein Elefant. Achtung, ein Elefant.
Viel Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3.
Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl in der ARD-Audiothek. Heute mit Daniel Kaiser. Ja, und diesmal mit einer Frau, die mit einem Stift zum Lachen und zum Nachdenken bringen kann. Und wenn man auf dem Spiegelcover oder der Titelseite der Zeit einen Comic oder eine Karikatur sieht, ist es mit einiger Wahrscheinlichkeit ein Bild von Maren Amini, Illustratorin, Cartoonistin. Moin Maren, hallo.
Hallo, guten Morgen.
Wie war das erste Mal auf einem Titelblatt einer großen Zeitung, das erste Mal vorne drauf auf der Zeit, weißt du das noch?
Ja, das war wirklich sehr toll. Ich habe allen Bescheid gesagt, ich habe alle angerufen.
Kauft euch die Zeit.
Ja, ich war sehr stolz.
Wie lange?
Bin immer noch stolz.
Ja, das ist schon, man geht an so einem Kiosk vorbei und dann plötzlich, wie aus dem Nichts, sieht man sich sozusagen.
Ja, meine Schwester Ari, liebe Grüße, die fährt immer Bus und Bahn und dann hat sie alle Leute angesprochen. Das ist meine Schwester.
Wirklich?
Ja. Das macht sie immer noch, wenn ich irgendwo bin, dann spricht sie fremde Leute an.
Und sagt, das hat meine Schwester gemacht. Ja. Sehr irre. Wie lange brauchst du für so einen Cartoon, für so ein Bild, für so ein Titelbild, für die Zeit zum Beispiel?
Das kommt drauf an. Ich war jetzt auch gerade im Gespräch, habe gerade einen Titel gemacht, ist aber dann doch nicht veröffentlicht worden. Mhm. Die fragen immer so 6 Leute gleichzeitig und dann habe mich geärgert. Aber nicht schlimm, aber man freut sich dann immer so präsent zu sein.
Umso mehr freut man sich, wenn man präsent ist. Und wie lange, und sitzt du dann so am Schreibtisch, wie man das so aus Karikaturen kennt und machst einen Entwurf nach dem anderen und alle landen im Papierkorb oder wie ist das?
Nee, ich mal hauptsächlich digital auf dem iPad und dann manchmal geht das richtig schnell, also manchmal so eine halbe Stunde, manchmal ist man da mehrere Stunden mit Feinheiten dran, aber ich zeichne schon schnell.
Jetzt hast du deine erste große Graphic Novel veröffentlicht, also einen gezeichneten Roman. Und in dem erzählst du die Geschichte deines Vaters, also seine Kindheit in Afghanistan, wie er damals nach Hamburg kam, Ahmad Jan und der Wiedehopf heißt das Buch. Und ich muss sagen, das Buch ist der Hammer. Ich war wirklich schockverliebt.
So
wie aufregend ist denn das jetzt, das Buch in Händen zu halten? Das erste eigene Buch, die erste eigene Graphic Novel.
Ja, das ist wirklich so aufregend. Ich kann das mir auch irgendwie immer noch gar nicht richtig vorstellen, dass fremde Menschen da so in meinen Kopf reingucken oder in unsere Familie und so. Und am besten noch genau das fühlen, was ich gefühlt habe. Und ja, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder es ist total aufregend. Und was werden die Leute sagen dazu? Da bin ich auch total aufgeregt.
Ihr macht euch ja auch so ein bisschen nackig, ne?
Ja,
also ihr erzählt ja auch private Dinge aus eurer Familie.
Ja, ich bin da ja nur ein kleines Kind, das geht noch. Aber ich erzähle alles über meinen Vater.
Der ist auch heute mit im Studio dabei. Der kommt auch nachher mal zu Wort. Den fragen wir, wie er das denn auch findet. Maren, du bist ja hier geboren.
Ja.
Wie viel Afghanistan steckt denn noch in dir? Woran merkst du das vielleicht noch? An der DNA?
Ich würde sagen, also woran man das genau merkt.
Kulinarisch isst du gerne?
Ich esse sehr, sehr gerne afghanisch.
Zum Beispiel?
Gerne Bologna und Aushak und Kamboni-Reis. Das ist wirklich das so alltägliches afghanisches Essen ist so, finde ich, so 10-mal leckerer als das deutsche Festtagsessen.
Oha!
Ja, ein bisschen, aber klingt ein bisschen hart, aber so für mich fühlt sich das so an.
Ist ja schwieriges Terrain gerade, Afghanistan. Warst du schon mal da?
Nee, noch nie. Noch nie. Ich spreche auch die Sprache recht schlecht und Sprache macht ja Identität auch viel aus. Deswegen kann ich diese Frage auch ganz schwer beantworten, wie viel Afghanistan in mir steckt. Ich habe mich auf jeden Fall, je älter ich wurde, mich mehr damit beschäftigt. Und je mehr ich mich damit beschäftige, ja, desto mehr möchte ich das sein, vielleicht.
Mhm. Also vielleicht in friedlicheren Zeiten auch nochmal.
Ja, das wäre auch, ja, da, und das wäre auch ein wirklicher Traum von mir. Und diese Vorstellung, den Hindukusch vom Flugzeug aus zu sehen, da kommen mir manchmal die Tränen, wenn ich mir das nur vorstelle. Und ich weiß nicht, ob das passieren wird. Ich bin überhaupt kein reiselustiger Mensch. Also meine Geschwister sind anders, aber ich bin gar nicht so viel, ich habe gar nicht so Fernweh oder so und will die ganze Welt entdecken. Aber ein Land, da würde ich gern hin und das ist so, so schwierig dort.
Ja. Ausgerechnet. Du bist Hamburger Dern, du bist hier geboren.
Ja, und, das bin ich.
Und auch nie so richtig dann, als nicht so reiselustige Frau, dann auch nie so richtig weggekommen, ne?
Nee, also ich war mal 6 Wochen in Irland. Das war mein längstes.
Ja,
ja, und auch 6 Wochen Spanien.
Na okay.
Ja, das ist auch
6 Wochen Irland, 6 Wochen Spanien. Deshalb, dann bist du ja prädestiniert für unsere Aufwärmrunde, 040 Aufwärmrunde. Ich frag dich mal, Alster oder Elbe?
Alster.
Warum?
Meine Mutter hat einen Schrebergarten direkt, so einen Alsterkanal und das liebe ich da.
Was macht ihr denn da? Also machst du da, bist du da nur, lässt dir da eine Fanta anreichen, während du im Liegestuhl sitzt oder bist du auch am Unkrautzupfen mit dabei?
Nee. Also bei meiner Mutter, da esse ich immer gern und trinke Kaffee.
Also lässt dich verköstigen da so, ja, okay. Fischbrötchen oder Franzbrötchen?
Fischbrötchen oder Franzbrötchen. Ja, weiß ich nicht. Kann nicht, ist schwierig.
Beides?
Beides, ja.
Ja. Caspar David Friedrich oder Udo Lindenberg, der malt ja auch.
Ja, so romantisch. Caspar David Friedrich vielleicht, das Bild mag ich schon gern.
Der Wanderer über die Nebelmeer.
Ja.
Mhm. Stern oder Spiegel?
Spiegel.
Warum?
Ja, weil ich da auf dem Cover war.
Ganz eigennützig. Genau.
Kann sich ja noch ändern, lieber Stern.
Lieber Stern, du kannst dich gerne bei Maren Armin melden. HVV oder Taxi?
HVV. Ich mag gerne U-Bahn fahren. Ja. Und Leute, ich mag gerne Leute beobachten.
Und tauchen die auch mal auf in deinen Zeichnungen? So Leute oder Ideen von Leuten?
Bildideen habe ich dann noch nicht gesammelt, aber so süße, süße Situationen. Ich habe mal so ganz spät abends eine Mutti gesehen, da sind alle 3 Kinder, er hatte sie irgendwie, haben bei ihr geschlafen auf ihren Arm. So, das war so richtig kuschelig sah das aus.
Und U-Bahn, es ist ja mal nicht ganz leicht, U-Bahn zu fahren, weil ja auch, weil die U-Bahn sehr voll sind.
Und traurige Menschen traurige sieht Menschen. Man auch sehr viel in den letzten Jahren auch immer mehr. Das ist auch wirklich sehr traurig.
Elbtunnel oder Kühlbrandbrücke?
Elbtunnel. Ich habe auch früher in Wilhelmsburg gewohnt und dann mit dem Fahrrad bin ich da immer jeden Morgen durchgefahren.
Durch den alten Elbtunnel?
Durch den alten, ja.
Und das ist ja mega. Mit der S-Bahn ist man relativ lang unterwegs, aber mit dem Fahrrad durch den alten Elbtunnel, zack, ist man in Wilhelmsburg.
Ja, das war echt richtig gut.
Und dann über die Argentinienbrücke hat man ja einen tollen
Blick. Das war auch toll, ja. Sonst, ich bin überhaupt auch nicht so eine Autofahrerin so doll. Das ist mir eigentlich egal. Wenn ich ein Auto fahre, dann bin ich meistens Beifahrer und dann träume ich irgendwie, gucke nur aus Fenster.
Miniaturwunderland oder Hagenbeck?
Ich habe mal in Hagenbecks Tierpark gearbeitet.
Wirklich?
Ja.
Also nicht als Pflegerin oder so.
Doch, als Ponyführerin.
Als Ponyführerin bei Hagenbecks? Wie bist du denn da? Als Schülerin,
als
Studentin?
Als Job, so als Studentenjob. Aber diese Ponys, die haben mich immer gebissen. Die waren richtig frech und die Kinder waren sehr angeberisch. Also jedes Kind hat angegeben da auf dem Pony. Aha. Ich kann schon reiten. Und also das war deren Hauptding, zu mir zu erzählen, wie gut sie reiten können, dass sie schon ein eigenes Pferd haben oder weiß ich auch nicht, nur angegeben.
Also das war, also es war keine Liebesgeschichte auch zwischen dir und den Ponys?
Nee, aber ich durfte die Giraffen mal mitfüttern, das war schön. Und das ist gar nicht mehr politisch korrekt, glaube ich. Ich habe als Inderin bei den Dschungelnächten gearbeitet.
Nee, das würde, glaube ich, heute nicht mehr gehen, oder?
Das funktioniert, glaube ich, heute nicht.
Also du hast eine Hagenbeck-Historie.
Und dann, weil die Elefanten sind so leise, wenn sie gehen. Man hört sie gar nicht. Und dann musste ich immer sagen, Achtung, ein Elefant, Achtung, ein Elefant.
Das ist ja ein Traumjob. Das ist ja... Also du bist Maren wie aus dem Dschungelbuch entstiegen sozusagen.
Ja.
Das ist ja unglaublich. Du hast noch einen anderen langjährigen Nebenjob, wenn ich es richtig verstanden habe, als Schwimmtrainerin.
Nee, als Bademeisterin.
Bademeisterin. Ja. Und wo war das?
Rettungskundige Badehelferin war ich. Und das war im besten Schwimmbad Hamburgs. In der Bartholomäus-Therme, wo keine Kinder rein dürfen. Also es klingt jetzt so, als hätte ich was gegen Kinder. Nein,
also, klingt, ja,
aber wenn man arbeitet, die sind sehr laut und da passiert immer was. Und das war total entspannt dann ohne Kinder.
Bartholomäusbad, sag nochmal, wo das ist.
Das ist in Barmbek.
In Barmbek. Und das ist denn schon so, also da kommen morgens Rentnerinnen und Rentner, die Damen mit großblumigen Badeanzügen und die ziehen so ruhig ihre Bahn. Also ruhige Kugelschienen.
Ja, und die waren damals immer zur Wassergymnastik. Das war so eine Therme. Das Becken war 1,30 Meter tief und eigentlich besteht so Aufsichtspflicht erst ab 1,50 Meter. Deswegen waren alles so entspannt. Ja.
Bist du so eine Wasserratte?
Jetzt irgendwie nicht mehr. Ich habe das Gefühl, ob das auch an meinem Alter liegt. Also jetzt ist mir alles zu kalt.
Aha.
Früher war ich mal Hamburger Meisterin auch.
Bitte?
Nicht wahr, Papa?
In was?
Ja, im Staffelschwimmen.
Ach was?
Ja.
Mit Brustschwimmen oder?
Ich glaube, ich war auch Delfin, glaube ich sogar.
Oh, das ist ja für fortgeschritten.
Ja,
richtig.
Aber da war ich 12.
Das ist also, ja aber das
eine richtige Wasser.
Im Freibad habe ich das auch mal versucht. Also man muss ja die Hände irgendwie so, halt wie so ein Schmetterling nach vorne mit dem ganzen. Das ist ja schon wirklich ganz schön schwer, ne?
Ja, also ich kann das noch, aber nicht mehr so lange.
Wir haben schon gehört, du hast mal in Wilhelmsburg gelebt, du kommst irgendwie, hast auch Barmbeker Wurzeln. Wo wohnst du denn und wie wohnst du jetzt?
Ich wohne auch in Barmbek. Also aufgewachsen in Alsterdorf und dann meine erste Wohnung war in Barmbek. Dann habe ich in Wilhelmsburg und dann so mittendrin in St. Pauli und in Altona.
Wo hast du da gewohnt, in St. Pauli?
In der Clement-Schulz-Straße.
Ah, ich habe um die Ecke in der Heinheuer-Straße gewohnt.
Da habe ich also auch gewohnt.
Ach, wirklich?
Ja, direkt an dem Spielplatz habe ich gewohnt.
Genau. Ich habe über Pamukkale gewohnt, also die Kreuzung davor. Clement-Schulz-Ecke, Heinheuer. Genau da. Guck mal, waren wir fast Nachbarn.
Ja, und da habe ich Katrin kennengelernt. Hallo, liebe Katrin. Die hatte da ihren Laden und die hatte ihren Laden daneben und saß immer auf der Bank und dann habe ich mich dazugesetzt und jetzt bin ich mit Katrin zusammen im Atelier auch. Ich habe ein Ladenatelier in St. Pauli.
In der Wohlwildstraße.
In der Wohlwildstraße, genau.
Und das habe ich an der Jägerpassage da, ne?
Genau.
Daneben. Und da war ich neulich mit Stefanie Hempel, mit der Beatles-Expertin,
ja,
immer mit der Ukulele.
Ja, die sehe ich immer, die ist so toll.
Die spielt, die war da nämlich das John Lennon-Cover ja aufgenommen
genau.
wurde. Und da haben wir auch Halt gemacht und da saß sie mit ihrer Ukulele, stand sie da und hat gesungen. Das hörst du denn auch immer?
Ja. Und dann mache ich mal die Tür auf und gucke raus. Ja, das ist direkt neben unserem Atelier. Und in dem Atelier haben wir oben unsere Arbeitsplätze und unten so einen Galerieraum und dann hängen Cartoons von mir. Im besten Fall kommen Leute rein und kichern dann über meine Bilder und dann bin ich so glücklich.
Oh, das ist ja schön. Das heißt, du fühlst dich da richtig wohl, so mitmachen auf dem Kiez da, Wohlwildstraße.
Ja, aber ich arbeite auch viel zu Hause, weil das dann Barmbek und St. Pauli dann doch ein bisschen weiter weg ist und ich muss meine Kinder abholen. Und dann, von Montag bis Mittwoch arbeite ich von zu Hause und Donnerstag und Freitag bin ich im Atelier. Also wenn mich jemand im Atelier besuchen will, Donnerstag ist meistens meine Ladenschicht.
Hast du schon als Kind alles voll gekritzelt immer?
Ja, eigentlich schon. Hab eigentlich immer viel gemalt, ja. Und auch viel auch mit meinem Papa zusammen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, ich will eine große Künstlerin werden.
Also eine große Künstlerin und dann wann hast du denn gemerkt, okay, das ist jetzt mehr als nur so ein kleiner Gag, sondern damit kann ich irgendwann mal Geld verdienen?
Also ich hatte so einen Schlüsselmoment, das war noch nicht mit Geld verdienen, aber es war so, dass ich mit 14 in einem, das war so ein Hip-Hop-Laden, wo man so Klamotten und so coole Klamotten kaufen konnte und da waren so Graffitis an den Wänden von so Monstern. Und dann bin ich nach Hause gegangen und dann habe ich versucht, so ein Monster zu zeichnen. Und da war ich so erschrocken, dass aus meiner Hand so rauskam. Und das war wie so ein Schlüsselmoment. Ich habe die Zeichnung auch noch. Und da war ich echt so, wow. das kann ich richtig gut. Und dann fing ich an, täglich zu zeichnen. Davor, also war so die Kindheit, da habe ich viel gezeichnet, dann war eine kleine Pause. Und dann mit 13 habe ich richtig losgelegt dann.
Und hast du das für dich gemacht oder haben auch Kunstlehrer in der Schule mal gesagt, oh, machen, die kann das?
Ja, aber ich hatte auch einmal auch eine schlechte Note in Kunst.
Was?
Ja, da war das war immer so langweilig, was man so Obstteller und sowas malen. Das mochte ich gar nicht.
So, ja, so still leben. Ja. Und so, da würde ich jetzt aber diesem Kunstlehrer oder Kunstlehrerin mal kurz dein neues Buch schicken. Dann irgendwie ja, das wäre vielleicht mal, um zu sagen, Edge. Genau. Das neue Buch, lass uns darüber sprechen. Das erste Buch. Und nochmal, es ist wirklich besonders. Ahmad Jan und der Wiederhopf. Das ist die Graphic Novel und in der erzählst du die Geschichte deines Vaters eben zwischen Afghanistan und Hamburg. 60er, 70er, 80er Jahre und das verbunden mit so einer alten persischen Sage von der Konferenz der Vögel. Und die handelnden Personen, die werden oft auch als Vögel gezeichnet. Also jedes Kapitel hat sozusagen so ein Vogelporträt am Anfang. Der Großvater zum Beispiel ist ein Fink oder die Englischlehrerin ist eine Nachtigall.
Ja.
Warum? Wie kamst du so auf die Idee?
Also mein Papa hat mich ganz doll inspiriert. Er hat nämlich ein aktuelles Kunstwerk gemacht. Er hat 1000 Vögel gemalt. Und wirklich 1000 Vögel. Und die fand ich so beeindruckend. Und es war auch so... ich fand seine Arbeiten immer irgendwie gut, aber diese fand ich wirklich richtig beeindruckend und die haben mich selbst inspiriert. Ich wollte auch solche Art Vögel malen und so. Als die Taliban gekommen sind, war das so eine Notwendigkeit, dass wir was machen und dass wir was Schönes machen und dann haben wir mit dem Buch angefangen und dann hat mein Papa gesagt, er will aber unbedingt, dass sein aktuelles Werk auch in dem Buch drin ist. Aber ich hatte eigentlich als Idee, dass ich erzähle von der Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenalter und wollte jetzt nicht alles von seinem Leben erzählen und war die ganze Zeit so ratlos, wie ich das zusammenbringen könnte. Dann hatte ich meine Schwiegermutter, die hatte eine Mediationsausbildung gemacht und hat dann eine Einfühlung mit Herz mit mir gemacht.
Mhm.
Und das war dann quasi, dass man auf sein eigenes Herz hört. Und dann haben wir quasi so nach Bedürfnissen meine Hauptfigur. Also ich habe dann quasi was, um so ein bisschen mehr in die Story zu kommen, das mit der Hauptfigur gemacht.
Also du hast sozusagen dich in deinen Vater versucht reinzuversetzen.
Ja, genau. Mhm. Und habe dann gab es 5 Minuten eine Meditation.
Mhm.
Und dann hat man so gesagt, und was, liebes Herz, willst du mir sagen? Oder irgendwie sowas.
Ja.
Also ich, das ist so esoterisch, aber... Ich habe mich darauf eingelassen.
Bist du normalerweise nicht so der Typ?
Nee, also ich habe nicht so, dass ich so, aber ich bin jetzt nicht da abgeneigt,
okay.
Aber ich lebe das
offen.
Jetzt nicht
ja.
So. Ja. Und ich hatte dann so meditiert und dann habe ich wirklich gesehen, wie ich das Buch durchblätter und ein Vogel fliegt durchs ganze Buch. Und dann wusste ich, nein, die Konferenz der Vögel geht durchs ganze Buch. Und dann hat das wie so ein Puzzle zusammengepasst und dieses, und dann habe ich mich ja auch erst mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und das war, mein Vater war ja so inspiriert auch von dieser Geschichte oder ist ja aufgewachsen damit. Und dann war ich so begeistert von dieser Geschichte.
Und also viele Vögel und es ist ein Wiederhopf. Allein der Name kann ich jetzt, also war mir jetzt gar nicht immer so geläufig. Ich kannte den Namen
und vom
schon.
Vom Lied von Alle Vögel sind schon da.
Schon da, genau, ja. Aber
der
da, das
Wiederhopf,
ja.
Der Wiederhopf, der bringt der Braut den Blumentopf.
Fiederallala, Fiederallala, Fiederall. Aber das ist eine spätere Strophe. Ich kann wahrscheinlich immer nur die ersten drei.
Und ich kannte den Wiederhopf nur von der Strophe.
Nur von dem, ja. Und der begleitet deinen Vater. So als Seelenvogel so ein bisschen, ja, auf seiner spirituellen Reise auch. Der sieht ein bisschen so aus wie der kleine Vogel bei den Peanuts. So ein kleiner gelber, wuscheliger, gefiederter Freund. Warum ausgerechnet der Wiederhopf?
Weil das auch in der Konferenz der Vögel der Antreiber ist oder der zur Konferenz ruft oder alle zusammen versammelt und davon erzählt, dass es einen Weg gibt aus diesen Problemen heraus, eine Lösung gibt.
So ein Wiederhopf hast du den mal bei Hagenbecks getroffen?
Nee, auch nicht.
Nee.
Ach, aber was ich auch noch erzählen will, an meinem letzten Arbeitstag ist Antje gestorben.
Das ist ja zwei Ähren gehen zu Ende. Maren hört bei Hagenbecks auf und Antje stirbt. Jetzt holen wir deinen Vater mit ins Boot, denn der ist mitgekommen, den holen wir dazu. Moin, Ahmad Jan Amini, herzlich willkommen. Ihre Figur, ist ja so ein kleines Männchen und markant. Über all die Seiten ist so eine ganz anarchische Wuschelfrisur. Und heute sind sie ganz gut frisiert. War das damals wirklich, also ganz adrett und so, aber ein bisschen wuschelig ist noch, ne? War das früher wirklich so? War das anders? Waren Sie der mit den Haaren?
Das stimmt, ich habe gerne lange Haare getragen immer. Jetzt ein bisschen angepasst.
Wie habt ihr zusammen gearbeitet? Also wer hatte die Idee? Lasst uns was machen zum Thema, jetzt gerade in dieser schweren Zeit für Afghanistan. Lasst uns was machen. Wie kam es zu diesem Buch?
Als die Taliban Macht übergaben, das war für uns, es ist wirklich Katastrophe, was ist eingeschehen. Das war ich überzeugt, ich muss was machen. Das kann man nicht der Stelle hier halten, weil wir haben die Gelegenheit in diesem Land zum Glück, die Demokratie und diese Freiheit, dass das in Afghanistan plötzlich abgewischt worden ist. Ich hatte mit Maren immer getroffen in ihrem Atelier und ein bisschen besprochen, dann ist es konkreter geworden.
Du wolltest unbedingt das künstlerisch verarbeiten und du hattest mich jeden Tag angerufen und so viel erzählt und erzählt und du warst, ja, und dann ging es auch so schlecht und ich habe mir auch Sorgen gemacht, weil du so viele Ideen hattest und so viel geredet hast.
Und es musste raus.
Es musste raus.
Wie habt ihr denn miteinander, hast du nochmal Interviews geführt oder kanntest du die Geschichten alle schon?
Nee, ich kannte nur vereinzelt welche. Im Groben habe ich dann was aufgeschrieben. Das war, glaube ich, auch schon in Verbindung mit der Konferenz der Vögel. Und dann hast du mich angerufen und gesagt, ich erzähle alles nochmal ganz im Detail.
Und dann habt ihr euch im Atelier getroffen oder zu Hause und dann habt ihr erzählt.
Genau, und dann bist du um 9 Uhr morgens bist du gekommen und ich hatte meinen Laptop, habe alles mitgeschrieben und dann, ich war wie gebannt von deiner Geschichte und danach wollte ich mir irgendwas zu essen machen, was trinken und dann habe ich gesehen, es war 18 Uhr abends. Wir hatten nichts gegessen, nichts getrunken. Haben wir beide nicht gemerkt.
Irre. Es ist eine Geschichte eines Jungen in Afghanistan, wirklich, der in der Provinz aufwächst und mit seinem Talent zu zeichnen dann nach Kabul kommt und dann die Chance hat, also sich dann später als Schüler auch mit Hippies einfreundet, mit Europäern in Kontakt kommt, in Deutschland landet, hin und her eine Geschichte zwischen Kabul und Hamburg. Und das ist wahnsinnig spannend und toll eingefangen. Und es ist auch... Es sind auch intime Geschichten. Es gibt so zwei Situationen, wo ich so schlucken musste. Der kleine Junge, der kleine Ahmadian, will mit seinem Vater kuscheln. Der Vater sitzt aber mit Kumpels da zusammen und der Vater schickt ihn weg. Und dann ist der kleine Junge traurig. Und dasselbe geschieht aber eine Generation später nochmal.
Ja.
Und das sind ja auch...
Das war auch traurig.
Das ist eine traurige Situation. Und von Scham und von Scheitern. Wie ist es, die eigene Geschichte so auf den Punkt gemalt zu sehen?
Das war eine sehr interessante Zeit. Vor allem diese Hippie-Zeit in Afghanistan, die 60er und Anfang die 70er Jahre. Das haben die mich sehr inspiriert. Ich habe viele junge Menschen gesehen aus USA, in Europa, Australien, die in Afghanistan, vor allem in Kabul, früher hat man kaum Kontakt mit dem Ausländer gehabt. Die waren meistens Geschäftsleute oder Diplomaten. Mit diesen Leuten konnte man kaum in Kontakt kommen. Aber mit diesen Hippie-Leuten, die haben in armen Vierteln gelebt und die waren sehr froh. Und
haben viel Farbe auch gebracht.
Genau, haben wir tolle, die waren sehr leicht zu sprechen und sehr fröhlich. Und für mich war natürlich damals in dieser Glück und Chance auch, dass ich in der Schule Beste geworden bin und dadurch habe ich ein Stipendium bekommen. Und Kabul war dann natürlich ein ganz anderes Leben als Provinz.
Klar.
Aber ich habe immer diese Sehnsucht oder diese Motivation durch die Touristen und Hippies bekommen, dass ich auch anders dieses Leben gestalten möchte, was ich hatte, oder nach Ausland, war ich sehr, sehr neugierig.
Und dann 1972 kommen Sie nach Hamburg. Wie war das? Ja. 1972 Hamburg, ja eine komplett andere Stadt. Was war der erste Eindruck? Wissen Sie das noch?
Ich habe in dieser Sidanstraße, da war die diese afghanische Jugend, die Student waren. Und da bin ich, von da bin ich immer weiter gelenkt. Und dann,
auch in der Eckhoffstraße, das kommt ja im Buch vor, auch in der Hausbesetzer-Szene, ja, in der Eckhoffstraße da, ne? An der Alsterschwimmhalle ist das.
Ja, ja, genau. Ja, das ist, ich hatte.
Ist leider falsch geschrieben im Buch.
Habe ich nämlich gesehen, ist mit CK geschrieben, aber nur an einer Stelle, es ist unterschiedlich geschrieben.
Ja, ah, ist zweimal so falsch geschrieben.
Das ist für die Aufmerksamen, ja, damit, die, so damit für die, die einen Fehler finden müssen, die finden dann den. Genau. Ja. Alles
gut. Aber das war die Eckhoffstraße. Ich hatte eine Studentin von dem Studentwerk so eine Studentwohnung bekommen. Da war ein Freund von uns, das gehörte ihm und wir sind auch Mitbewohner. Und da war diese Neckhoffstraße richtig die Hölle los. Ich wusste gar nicht. Ich glaube, das war die erste Wohnungbesitzer-Szene und das war eine richtige Auseinandersetzung. Die Jungs waren oben auf dem Dach mit dem Stein und unten geworfen.
Und überall Polizei.
Polizei, ne? Und ach Gott. Ich hatte daneben die Graumannsweg, da hatten wir unsere Wohnungen waren schon meistens, die Fenster waren mit Mauer bezogen, die leer waren. Mhm. Aber wir haben dort gewohnt, da waren immer Polizei, musste ich die Polizei, ich hatte auch Problem damals, ich hatte keine Visum gehabt. Ich habe ganz schön Angst gehabt immer von den Polizisten.
Aber die Polizisten hatten da gar kein Interesse dran. Die wollten gar ein ganz anderes Thema. Genau. Das erfährt man eben alles. Man erfährt ganz viel auch von Hamburg. Es ist ganz viel Lokalkolorit, ganz viel Zeitgeschichte auch aus Hamburg drin. Gab es eigentlich dann bei euch auch Diskussionen, was kommt rein und was kommt nicht rein?
Was traurig war, oder nicht traurig, aber was vom Verlag die Vorgabe war, dass es nur 240 Seiten hat. Ist ja auch schon viele Seiten. Aber ich habe, Papa war noch ein Jahr auf See, das ist rausgeflogen.
Da gibt es eine Seite, ne? Eine Lifestyle-wilde Party-Seite.
Ah ja, da habe ich auch ziemlich viel zusammengefangen.
Das eine ganz, wie so ein Konfettiwurf, so ein Feuerwerk, so eine Seite, wo ganz viel stattfindet. Und wie du deinen Vater gezeichnet hast, habt ihr darüber diskutiert? Oder war das
ich hab
so Knollnase, Wuschel, Kopf?
Ich war auch aufgeregt. Ich habe gesagt, so Papa, so würde ich dich zeichnen. Und da wusste ich auch gar nicht, wie eitel würdest du reagieren. Und dann sagen, nein, so gar nicht. Und dann, du warst immer fein mit allen. Das fand ich auch gut.
Weil es auch ganz niedlich ist. Es hat ja ganz viel Humor auch. Bei aller Tragik und aller Tiefe ist es irgendwie durch die Zeichnung, wird es irgendwie noch mit so einem Augenzwinkern.
Meine Tochter, die ist 9, die findet auch, liebe Grüße Edin, die findet auch den sogar Opa sieht so süß aus und der Wiederhop so süß. Ja, also finden auch Kinder sehr süß, die Figur.
Das heißt, das war ja so ein Dreamteam, Vater und Tochter. Und wenn du sagst, du hast als Kind auch viel gezeichnet, also das wart ihr schon auch immer ein Haus, ein Haushalt, in dem Kunst und Kultur und Kreativität immer auch einen Raum hatten?
Also wir haben, ich weiß, im Keller haben wir viel gemalt zusammen und sonst waren wir auch immer auf Ausstellungen und so. Und jetzt auch, als wir erwachsen und als ich erwachsen wurde, sind wir auch immer sehr viel auf Ausstellungen zusammengegangen. Da sind wir dann uns auch durch die Kunst ganz, ganz eng zusammengekommen und sind dann auch ganz eng gewesen.
Es gibt ja auch dann so Passagen, da geht es zum Beispiel um die erste Beziehung, die erste Ehe, die dann in Deutschland auch scheitert. Irgendwie der Pascha-Vater sagt, bring mir mal was zu essen und die Mutter sagt, was soll ich dir bringen und schmeißt ihn raus. Das ist ja durchaus in der Biografie, aber das ist ja auch witzig gezeichnet und auch ganz empathisch gezeichnet. Aber das ist ja auch ein hartes Stück Biografie.
Ja, aber das ist trotzdem so was Schönes draus geworden. Also wir sind eine richtige Patchwork-Familie und meine Mutter ist wieder mit einem Deutschen zusammen und mein Papa wieder mit einer Afghanin. Aber ich habe beides.
Das ist Zufall.
Und ich habe ganz viele tolle Geschwister, liebe Grüße an alle. Und ich habe so eine riesige Familie dadurch. Mhm. Also bin ich als Kind ganz glücklich, dass ich dadurch so eine riesige, riesige Familie gekriegt habe.
Ja, das.
Wir sind ein richtiger Clan, die Armenier.
Oh,
das haben wir gesagt.
Ein Kreativ-Clan.
Der Kreativ. Mein Bruder ist Schauspieler auch. Ach. Der ist Fernsehkommissar, mein Bruder.
Wo denn? Was macht er?
Soko Potsdam.
Soko Potsdam.
Ja, er ist Kommissar.
Er ist der jüngste Kommissar.
Also wirklich ein Kreativclown.
Ja, und wenn wir Polizisten sehen, dann denkt er, trifft Kollegen.
Das habe ich ganz häufig hier. Sind öfter mal so Schauspieler und Schauspieler von Notruf Hafenkante oder so. Und da gehen wir hier übers NDR-Gelände und dann sagt einer, ja, der Kollege hat es sich aber auch nicht angeschnallt hier. Also die haben da wirklich so einen Polizistenblick. Das ist ganz interessant, so die Schauspielerpolizei. Wie war denn das jetzt für euch, dieses Buch zusammenzumachen? Das ist ja nochmal so ein Vater-Tochter-Bonding-Moment, oder?
Ja, das war, also für mich war das auch sehr wichtig. Also zum einen war es wichtig, dass wir das verarbeiten mit diesen schrecklichen Leid, was so vielen Menschen geschieht, dass wir da nicht irgendwie still sind, sondern dass wir auch irgendetwas machen. Und ganz privat für mich war das auch eine Annäherung an die Kultur, und Geschichte, die ich ja von Hamburg dann manchmal doch gar nicht so mitgekriegt habe oder mitkriege. Und auf eine Art auch so eine Art, war das ein ganz heilender Prozess und auch eine Art Frieden schließen und ich habe mich bei der Arbeit sehr doll im Papa hineinversetzt und habe auch diese Bilder mir auch erstmal richtig angeguckt und die Namen von den Bildern erfahren, die er früher gemalt hatte. Als Kind hatte ich immer nur Angst, da waren so viele dunkle Bilder und musste ich da, weiß ich noch, wenn ich auf Klo musste, an so gruseligen Bildern vorbei und ich fand die als Kind ganz irgendwie immer nur so düster und mochte die gar nicht.
Die er gemalt hat.
Ja, genau. Und das war jetzt ganz berührend an der Arbeit, nochmal richtig diese Bilder alle anzugucken und die Titel zu erfahren und sich reinzufühlen, wie sich das anfühlen müsste, wenn man so weit weg ist von der Heimat und da so ein schrecklicher Krieg tobt.
Wie emotional war denn das miteinander? Habt ihr gelacht und habt ihr auch mal geweint?
Zusammen geweint haben wir, aber ich habe die beim Zeichnen habe ich eigentlich immer die ganze Zeit geweint. Habe dann auch immer so Musik, tragische Musik gehört in der U-Bahn, war ich schon ganz gerührt irgendwie. Ich war die ganze Zeit monatelang das ganze Buch über sehr gerührt.
Also ja, vielleicht.
Du hast gesagt, du hast auch geweint.
Das war wirklich eine grausame Zeit, als die Russen bei uns einmarschiert haben. Und in dieser Zeit, in dieser Epoche, standen viele Bilder von mir,
ja,
die praktisch mit diesem Konflikt und mit der, dass es gebunden sind oder waren. Und schon viele Bilder. Und das sind in dieser Zeit, dass du geguckt hast, das war wirklich so, wenn ich das jetzt sehe, das sind sehr starke, sind so figurative Bilder, die in diese Schrecklichen erinnert. Ne?
Und die tauchen auch als Comic sozusagen nochmal auf, ja, in deinem Buch.
Das ist auch eine ganz eigene Erzählung, die seine Bilder mitbringen, weil da ja auch nochmal Papas Gefühle nochmal ganz, ganz direkt gezeigt werden. Und ich fand das, oder ich finde, habe das bei mir selbst gemerkt oder jetzt auch an der Arbeit, dass die Kunst und das Malen und das Verarbeiten ja auch so wichtig ist. Und Papa, du hast mal gesagt, dass du froh bist, dass du die Kunst hattest, du hast jetzt nie viel Geld verdient damit, aber es war immer so hilfreich, das hat dir immer das Leben bereichert und ja, aus schweren Zeiten rausgeholt.
Ja, das kann ich dir bestätigen, das ist wirklich was Innerliches, was Bereicherung ist, fühle mich immer noch damit, sehr, sehr.
Und all das fließt ein in diese Graphic Novel, die ganze Familiengeschichte, diese Liebe auch und das Gefühl. Maren, wir haben in unserem Podcast einen Fragebogen. Und das sind Fragen, die wir allen Gästen stellen. Die erste Frage ist, wenn du Königin von Hamburg wärst, du hättest alle Macht, was würdest du als allererstes ändern? Was stört dich in der Stadt?
Die Dönerpreise sind zu hoch.
Was? Per Dekret. Was ist denn ein Döner wert?
Das ist irgendwie fast 10 Euro oder so.
Ja.
Das muss sich ändern.
Also okay, die Dönerpreise, gibt es sonst noch was?
Ja, also HVV umsonst. Das würde ich gut finden, glaube ich.
Ja, HVV umsonst. Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
Bei meiner Mutter im Garten.
Ja.
In Schnelsen und irgendwie bei mir im Barmbek und überall das, was ich so schön finde, wenn ich ja hier aufgewachsen bin. Ich kann irgendwie, bin da jetzt jahrelang nicht mehr in diesem Stadtteil gewesen und dann, ach guck mal da, da hatte ich doch damals hier und ich habe überall meine Geschichten, die kleben da an den Orten und das ist so schön, das zu sehen. Also ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich meine. Aber ja, das ist einfach so total...
Du bist im Hamburg-Flow sozusagen.
Ja, das ist überall sind meine Geschichten. Und manchmal finde ich das so traurig, Papa, dass du dann ja auch deine Schule... Ich kann ja an meiner Grundschule noch vorbeigehen. Ich kann noch sehen, hier auf dieser Bank, da habe ich hier dieses Date gehabt. Und da habe ich das gemacht, da bin ich hingefallen. Und habe meine Kindheit, ich habe mein ganzes Leben an so Orten irgendwie... festgemacht. Und
aber du hast nie gedacht, irgendwo woanders hinzugehen? Berlin oder so?
Also, nee.
Ist man als Comiczeichnerin, als Cartoonistin, als Illustratorin in Hamburg gut aufgehoben?
Ja, auch in der 9. Klasse gab es Berufsberatung. Mhm. Und habe ich gesagt, ich will irgendwas mit Zeichnen machen. Und dann habe ich von der HAW Hamburg, von der Hochschule für angewandte Wissenschaften, wo man Kommunikationsdesign und mit einem Schwerpunkt Illustration studieren kann. Und das so als staatliche Schule gibt es das nur in Hamburg. Und ich sage, das ist ja praktisch. Bleib ich aber hier. Und dann sind auch voll viele von meinen Kolleginnen sind auch hier geblieben. So.
Und also Illustration kann man dann studieren. Und gibt es dann auch so Schulfach, also Dienstag von 8 bis 9, Cartoon? Gibt's sowas?
Nee, eben nicht.
Ah.
Das habe ich in der Karikatura in Kassel nochmal richtig gelernt. Mhm. Und das ist mir auch damals nie so aufgefallen. Das war im Studium, wurde das auch fast so ein bisschen als eine so abwertend bezeichnet, das sieht so cartoonig aus. Oder das wurde irgendwie so eine, es gab dann irgendwie die hohe Kunst und dann gab es den Cartoon oder so. Das war irgendwie so ein anderes Level. Und ich fand das total schräg, dass es an unserer Schule dann gar nicht unterrichtet worden ist, weil das so zeitaktuell ist, weil das so ja auch so total schwierig ist und mit die schwierigste Kunst ist, da eine Zeichnung zu machen und mal einen Spruch drunter und dann lacht mal, lass mal fremde Leute drüber lachen, die dich nicht mal kennen.
Ja, das ist schon die Königsdisziplin.
Ja, es wird total stiefmütterlich von allen behandelt.
Wird es denn wenigstens gut bezahlt? Also du hast schon gesagt, dass es schwierig ist. Also wenn die Zeit braucht ein Cover und frag dann 6 Leute an oder so und dann bekommst du es vielleicht. Also
ja, das wird, also sowas wird gut bezahlt. Das ist aber auch eher Illustration oder ich mache ja auch viel so Mitarbeiterkommunikation, auch Illustrationen für Patientenprogramme, Pflegeratgeber. Es gibt ja schon für Illustrationen gute Sachen, gute Aufträge.
Also davon kann man leben.
Ja.
Also man lebt nicht von der Karikatur, sondern das ist so ein Baustein.
Von Cartoon kann man sehr schwer leben. Oder ich habe es auch nicht so richtig probiert, als ich dann erfahren habe, wie wenig Geld manche Zeitungen für einen Cartoon, was einfach noch mal viel schwieriger ist als eine Illustration.
Was bekommt man denn für so einen Cartoon?
Es gibt so Zeitungen, ich will ja auch keine Namen nennen,
Namen, aber so,
es gibt auch so Abdrücke in Sammelbüchern, da kriegt man so 30 bis 70 Euro.
Oh.
Und für eine Illustration kriegt man, für eine Illustration, wo halt kein Witz drunter steht, irgendwie so 400 bis 1000 Euro. Und das ist halt echt so, hä? Verstehe ich nicht. Und das ist dann total traurig. Und das ist auch in Bezug als Zeitzeugnis ist so ein Cartoon auch total krass. Oder viel direkter als Kunst und Illustration hier sein könnte. Ich habe vom Papa, von dir habe ich mal eine Cartoonsammlung von afghanischen Cartoons oder über die afghanische Sowjetzeit gekriegt, weißt du noch?
Ach so.
Das ist halt auch, das spiegelt total was wider und ein Gefühl der Menschen.
Und auf Pointe natürlich.
Und auf Pointe. Und ich verstehe die Welt eigentlich nicht, dass Cartoon so schlecht behandelt wird, der Cartoon.
Hoffentlich wird es besser behandelt, euer Buch. Ahmad Jan und der Wiedehopf ist bei Carlsen erschienen und hat in Hamburg hier und hat 240 Seiten, kostet 26 Euro. Wirklich eine absolute Buchempfehlung, weil es ein poetisches, weil es ein witziges, weil es ein schönes, weil es ein historisches und interessantes Buch ist. Also wer Graphic Novels mag und wer sich für Geschichte interessiert, wer sich für Hamburg interessiert, alles ist dabei, auch wenn Eckhoffstraße einmal falsch geschrieben ist. Das ist schiedegal. Vielen Dank, Maren Amini, vielen Dank, Ahmad Jan Amini. Dieses Gespräch und alle anderen anderen Gespräche mit Mary Rose, mit Jens Wawritschek, mit Stefanie Hempel, mit Alexander Klavs und Lilli Holunder und gibt es in der ARD Audiothek. Am besten abonniert ihr das Ganze, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ein explosives Gemisch aus Hymnus und einstürzendem Himmel. Der James Bond Megaseller Skyfall von Adele kann aus anderem Mund so anders klingen. Let the sky fall when it crumbles. Hallo, mein Name ist Roland Kunz. Die 8. Staffel Interpretationssache bietet wieder große Songs oder auch Klassikwerke mit vielen Überraschungen. In meinem Musikpodcast stelle ich verschiedene Versionen und Interpretationen vor, erzähle die Geschichten dahinter und will mit Ihnen wieder auf Entdeckungsreise gehen. Alle alten und neuen Folgen von Interpretationssache finden Sie in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Ja.